D-Radio Wissen. Die Wissensnachrichten des Tages.
Die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, dass jedes Jahr weltweit 3 Millionen Mädchen und Frauen beschnitten werden. Die Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes schätzt, dass es in Wirklichkeit noch sehr viel mehr sind. Sie fordert, dass zum Beispiel Asien sehr viel stärker in den Blickpunkt genommen wird. Bis jetzt würden nur afrikanische und arabische Länder in der WHO-Statistik berücksichtigt. Allein in Indonesien würden aber jedes Jahr rund 2 Millionen Mädchen und Frauen beschnitten. Der indonesischen Regierung wirft Terre des Femmes vor, die Genitalverstümmelung zu fördern. Der Staat empfehle, die Beschneidung in Krankenhäusern vorzunehmen und eröffne so einen Markt für Ärzte, die den Eingriff straffrei ausüben könnten. In Deutschland leben nach Angaben der Organisation etwa 25.000 Frauen, die verstümmelt wurden. Etwa 2.500 Mädchen seien hierzulande gefährdet. Wenn wir heute die kalten europäischen Winter überstehen, dann haben wir das zu einem guten Teil den Neandertalern zu verdanken. Ihre Gene haben unseren Vorfahren dabei geholfen, mit der kühleren Umgebung außerhalb von Afrika zurechtzukommen. In 2 Studien haben US-Forscher die Neandertal-Gene vor allem an Stellen nachgewiesen, an denen Wachstum und Beschaffenheit von Haut und Haaren geregelt werden. Die Ergebnisse sind in den Fachzeitschriften Nature und Science veröffentlicht. Aufgefallen ist den Forschern, dass die Neandertal-Variante des Gens, das Haut und Haare mitbestimmt, bei Europäern sehr häufig ist, während es bei Ostasiaten gar nicht vorkommt. Das könnte einige der äußerlichen Unterschiede zwischen den Menschengruppen erklären. Nach dem heutigen Wissensstand haben sich die Neandertaler früh vom Stammbaum der heutigen Menschheit abgetrennt. Europäer und Ostasiaten hatten aber noch länger Kontakt mit Neandertalern als Afrikaner. Den Studien der US-Wissenschaftler zufolge stammen beim modernen Europäer durchschnittlich etwas mehr als 1% der Gene vom Neandertaler, bei Ostasiaten sind es etwas mehr. Wenn der Einbrecher erstmal stundenlang falsche Münzen sortieren muss, bevor er ans Gold kommt, überlegt er es sich vielleicht nochmal anders. Das ist die Idee hinter einem möglichen neuen IT-Sicherheitssystem. Wenn ein Hacker versucht, sich in einen Computer einzuloggen, erhält er nicht die Info falsches Passwort, sondern, ohne es zu merken, eine Menge falscher Daten. Sollte der Hacker bei seinem Angriff doch das richtige Passwort erwischen, hat er zumindest viel Arbeit, die echten Daten herauszufiltern, zum Beispiel weil er tausende Zahlenkombinationen ausprobieren muss, bis er weiß, welche davon die echte Kreditkartennummer ist. Ausgedacht haben sich dieses System ein Entwickler des Massachusetts Institute of Technology und der ehemalige Chefforscher einer IT-Sicherheitsfirma. Der sucht jetzt nach Wegen, die Idee in die Praxis umzusetzen. Sie gleitet fast wie ein Adler durch die Luft, obwohl sie eine Schlange ist, die asiatische Schmuckbaumnatter. Die Flugkönigin unter den Schlangen kann bis zu 30 Meter von Baum zu Baum fliegen. Wie sie das macht, haben jetzt US-Forscher untersucht. Mit einem 3D-Drucker bildeten sie den Schlangenkörper genau nach und imitierten die Bewegungen der Tiere im Flug. In einem Fachmagazin berichten die Wissenschaftler, dass die Schlange sich zu einer UFO-ähnlichen Form zusammenkringelt. Ein breites Dreieck mit leicht eingedellter Unterseite. Dazu spreizen die Nattern nach dem Absprung ihre Rippen und flachen ihren Körper extrem ab. Im Wasserkanal konnten die Forscher nachweisen, dass die Schlangen durch feinste Veränderungen des Rippenwinkels ihren Flug sogar ziemlich gut steuern können. Ganz gelüftet ist das Geheimnis des Schlangenflugs aber noch nicht. Die Wissenschaftler sind sich sicher, dass die Tiere noch andere, bisher nicht durchschaute aerodynamische Tricks auf Lager haben. Die Fledermaus kommt zurück. Die Europäische Umweltagentur berichtet, dass sich der Bestand der meisten Arten in den vergangenen 20 Jahren erholt hat, und zwar um mehr als 40%. Nach Ansicht der Agentur ist die Rückkehr ein Ergebnis der Schutzpolitik der letzten Jahre. Allerdings geht es nicht allen Fledermausarten besser. Der Bestand der Langohrfledermäuse ist laut Umweltagentur in den letzten Jahren noch weiter zurückgegangen. Außerdem gibt es neue Gefahren für die Fledermäuse, zum Beispiel durch Windkraftanlagen. So etwas nennt man wohl Forscherglück. Ein Wissenschaftler probiert im Labor spontan aus, ob die Reste seiner Erkältungsmedizin auch gegen HI-Viren wirksam sind. Und sie sind es. So beschreibt die Zeitung Die Welt, was die Forscher des Helmholtz-Zentrums in München zu ihrer Entdeckung führte. Extrakte aus der Kaplan-Pelargonie, einer Geranienart, hemmen offenbar die Vermehrung des HI-Virus vom Typ 1. Die Substanz schützt also Zellen vor einer HIV-Infektion. Die Wissenschaftler vermuten, dass der Geranienextrakt die Viruspartikel umhüllt, sodass sie nicht mehr an eine Wirtszelle andocken können. Bislang gäbe es noch kein Medikament, das in ähnlicher Weise wirke. Möglicherweise lässt sich auf Grundlage dieser Erkenntnisse ein HIV-Medikament auf pflanzlicher Basis entwickeln. Nach Bürgerjournalisten sind jetzt auch die Bürgerforscher auf dem Vormarsch. Die Süddeutsche Zeitung schreibt über Biohacker oder Biopunks. Dabei geht es um Leute, die fernab der Uni eigene Labors bauen, um dort selbst zu forschen. Das machen sie in alten Geschäftsräumen oder Kellern. Die Ausstattung dafür kaufen sie im Internet. Die Biopunker bauen zum Beispiel Glimmgene aus Glühwürmchen in Pflanzen ein und lassen diese leuchten. In Graz in Österreich hat das erste Hobbylabor im deutschsprachigen Raum erst kürzlich die Erlaubnis der Behörden bekommen, mit gentechnisch verändertem Material zu arbeiten. Über Sicherheit und saubere Arbeit wacht bei ihnen ein biologisches Sicherheitskomitee. Zudem gehören auch Experten von der Uni. Als Bedrohung nimmt die Biopunker bislang kaum einer wahr. Die meisten Experten meinen, dass die Bürgerforscher einen wichtigen Beitrag leisten können, zum Beispiel in der öffentlichen Debatte über Bio- und Gentechnik. Karl der Große war kein Hühne, aber ein großer, schlanker Mann, zumindest unter seinen Zeitgenossen. Zu diesem Ergebnis kommt der Schweizer Wissenschaftler Frank Rühli. Der Mediziner hat sich gefragt, wie groß der Frankenherrscher gewesen sein muss und untersuchte dazu seinen linken Schienbeinknochen. Rühli berechnete, dass Karl der Große 1,84 Meter gemessen hat und damit den damaligen Durchschnittsmann um 15 Zentimeter überragte. Männer waren damals nämlich im Schnitt nur 1,69 Meter groß. Grob gerechnet wog Karl außerdem 78 Kilogramm und hatte wohl einen Body-Mass-Index von 22. Damit war er dem Wissenschaftler zufolge auch ein ziemlich schlanker Kerl. Der Frankenherrscher Karl der Große starb vor 1200 Jahren in Aachen.